Wie entstehen Krankheiten? Warum entsteht meine Krankheit genau in diesem Körperteil? Wieso schlage ich mich genau mit diesen Symptomen herum? Wieso habe ich genau diese Autoimmunerkrankung? Warum reagieren meine Mastzellen vorwiegend in diesem Körperteil? Warum wandert meine Erkrankung manchmal? Wo unsere körperlichen Probleme zutage treten, das kann durchaus eine genetische Komponente haben, aber es gibt da den schönen Spruch, unsere Gene laden die Pistole, aber die Umwelt ist es, die die Pistole abfeuert. Unsere Gene können bestimmen, wo wir vielleicht unsere Schwachstelle haben, wo unser schwächstes Glied ist. Vielleicht wirst du auch sehen, dass viele in der Familie zum Beispiel mit der Haut oder mit dem Darm Probleme haben oder viele in der Familie Krebs haben, aber dann wahrscheinlich auch an unterschiedlichen Stellen. Und wir teilen mit unserer Familie so viel mehr als nur unsere Gene. Wir teilen mit ihnen dasselbe Mikrobiom, dieselbe Darm- und Hautflora, dieselbe Ernährung, dieselbe Wohnsituation, also auch Umweltsituation, Umweltgifte, die vielleicht dort da sind, aber auch bestimmte Weltanschauungen. Und es ist mittlerweile auch bewiesen, dass auch alte traumatische Ereignisse in der Vergangenheit der Familie durch die Gene, und zwar auf epigenetische Weise, als genetische Erinnerung tatsächlich weitervererbt werden können. Eine häufige Frage, die mir immer wieder von Klienten gestellt wird: Warum ging es so lange gut? Warum geht es jetzt plötzlich nicht mehr? Ich habe doch früher zum Beispiel auch Kaffee vertragen oder konnte so viel Obst essen, wie ich wollte, oder hatte genug Energie für meinen Job, für alles. Und mich haben Dinge nicht so schnell aus der Ruhe gebracht. Warum geht es jetzt plötzlich nicht mehr? Du kennst vielleicht das Sprichwort: Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Wie gesagt, kann etwas gut für uns funktionieren. Es kann für uns dauerhaft funktionieren. Alles, worauf es ankommt, ist, dass sich unser System immer wieder einbalancieren kann, immer wieder zurück in die gesunde Mitte zurückschwingen kann. Also ich selbst muss sagen, dass ich rückblickend meinem Körper sogar sehr dankbar bin, dass er es so lange noch geschafft hat und sich bemüht hat, mich in der Balance zu halten. Nach all dem, was ich mittlerweile über die Gesundheit weiß und dass alles eine Belastung und Stress für unser System darstellt, da wundert es mich mittlerweile sogar, dass ich so lange noch funktionsfähig geblieben bin. Frage dich nicht nur, was ist dir derzeit nicht möglich, sondern denk auch einmal darüber nach, was du alles bekommen hast, wenn wir quasi über ein Gesundheitskonto sprechen, was du, wofür du da dein Guthaben ausgegeben hast und was du dafür schon alles umsetzen konntest in den letzten Jahren. Und wo du dir Extremsituationen erlauben konntest, erlaubt hast oder dir zugemutet wurden. Aber so wie bei einer Sportverletzung oder auch etwas, was emotional sehr lange bleibt oder einer Wunde, die eine große Narbe hinterlässt oder eben irgendwelchen Lebensereignissen, die in uns eine chronische Erkrankung oder eine Allergie oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder eine Übersensitivität oder eine sogenannte psychische Störung, zum Beispiel eine Angststörung, zurücklässt. So kann es eben Situationen geben, wo es einfach die Belastung zu lange stattgefunden hat oder es war einfach zu viel auf einmal oder es waren einfach gerade sehr ungünstige Umstände oder ein sehr ungünstiger Zeitpunkt oder es war vielleicht noch einfach zu früh im Leben, man war noch zu jung oder zu unerfahren. Auch unser Immunsystem kann man als sehr naiv und auch verletzlich bezeichnen, wenn wir noch sehr jung sind. Und das kann eben unser System so weit zum Kippen bringen, dass es sich dauerhaft verändert. Ja, und dann eben nicht von alleine wieder heilt oder in seine Mitte zurückkommt, sondern dann eben aktive Arbeit erfordert, um dem System wieder zu helfen, wieder nach und nach sich zu normalisieren, wieder in seine Mitte zu kommen. Und da, wo die Erkrankung bei Menschen ausbricht, das ist typischerweise auch dort, wo es schon mal irgendwie eine Schwachstelle gab, eine alte Verletzung zum Beispiel. An derselben Stelle hat man dann immer Rückenschmerzen oder neigt zu Problemen mit demselben Bein. Oder bei Menschen mit Reizdarm, da liegt in allermeisten Fällen mal eine Lebensmittelvergiftung zurück. Bei mir persönlich war es zum Beispiel eine Salmonellenvergiftung sowie schwerste Verdauungsprobleme auf einer Afrika-Reise. Und ich kann es auch wirklich als Lebensmittelvergiftung bezeichnen, während ich die GAPS-Diät durchgeführt habe. Das ist eine spezielle Diät zur Darmsanierung, bei der sehr vieles an Fermenten zu sich genommen wurde, zu sich genommen werden muss. Und ich war da noch absoluter Anfänger und habe auch schlecht auf die Hygiene geachtet und wusste noch nicht über Histaminbildung und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen Bescheid. Allerdings hatte ich auch zuvor schon in meiner Kindheit immer einen latent sehr sensiblen Darm und musste in der Zeit auch viel schlucken, hatte eine sehr schlechte Ernährung, als ich aufgewachsen bin. Und das ist einfach das, was ich dann oft sehe, dass ein ohnehin schon sensitives System dann auch in Bezug auf Nahrung da einfach dann auch oft zu vielen Übertreibungen ausgesetzt ist, dass dann oft auch noch andere Dinge aus dem Leben dann dazukommen. Oder das, also was bei mir zum Beispiel auch so war, ich habe ja auch auf Oxalate oder auf Fructose reagiert, sehr stark reagiert irgendwann und ich hatte wirklich eine Phase, da habe ich extrem viele grüne Smoothies, auch sehr, sehr oxalsäurereiche Smoothies zu mir genommen, wirklich in einfach unfassbar großen Mengen und auch richtig, richtig viel Obst. Das kann jedes System irgendwann zum Kippen bringen. Da hat jeder einfach seine Begrenzungen und es war zusätzlich noch eine sehr belastende Zeit, in der ich diese extremen, sehr extremen und unausgewogenen Ernährung nachgefolgt bin. Oder bei Menschen mit Salicylatintoleranz sehe ich immer und immer wieder, also zumindest in einer gewissen Sensitivität, dass da es sehr typisch ist, dass diese Leute eine Phase lang sehr viele Schmerzmittel zu sich genommen haben. Vielleicht, sagen wir mal, Migränepatienten oder Menschen, mit, die oft Menstruationsbeschwerden haben. Und dass eben der Körper eigentlich geschädigt ist, eben durch die Schmerzmittel, aber dann eben auch Salicylate aus Lebensmitteln irgendwann nicht mehr verträgt. Oder allein die Tatsache, was wir da alles uns zumuten mit Kosmetik. Es ist kein Wunder, dass der Körper da irgendwann kippt. Also ich selbst zum Beispiel, ich hatte wirklich alle Sensitivitäten, aber mit Salicylatintoleranz habe ich nie zu kämpfen gehabt und ich habe wirklich so gut wie keine Schmerzmittel in meinem Leben verwendet. Oder auch Zucker, ganz typisch. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich extrem viel, wirklich eine ganze Hauptmahlzeit bestand bei mir aus Cookies und Schokolade und einfach Süßigkeiten. Da war ich sehr außer Rand und Band und Zucker ist nun mal einfach ein sehr starkes Stimulans, genau wie Kaffee, was unser System sehr krass in diese Achterbahn schon von sich aus bringt. Da muss nicht mal eine Intoleranz in dem Sinne vorliegen. Es kann einfach sein, dass das System an sich so wackelig ist, dass ein solch extremes Nahrungsmittel wie purer weißer Zucker dann nicht mehr geht für unser Nervensystem. Ja, und vieles von diesen Dingen ist wirklich gar nicht schlecht für uns. Also natürlicher Zucker, Früchte, grünes Blattgemüse. Das ist eigentlich sehr gut für uns. Aber wir hatten vielleicht einfach nur einen ungünstigen Umgang damit. Wir haben es vielleicht zu schnell eingeführt oder wir haben es einfach völlig übertrieben damit und unserem Körper gar keine Zeit, gar keine Chance gelassen, sich darauf einzustellen. Ein anderer Faktor kann sein, dass wir ein Lebensmittel zum Beispiel in einer Stressphase einfach sehr häufig gegessen haben, wie eben schon erwähnt, dass wir es sogar verwendet haben, um uns zu regulieren, um uns zu beruhigen, um etwas zum Kauen, zu beißen zu haben. Und das gibt direkt dann Nachricht an unseren Vagusnerv und trainiert ihn auf bestimmte Weise eben dann dieses Lebensmittel mit Stress zu assoziieren. Und das schlägt sich irgendwann eventuell sogar in unserem Immunsystem nieder, dass wir dann Antikörper dagegen bilden können. Oder unsere Mutter hat es vielleicht viel in der Schwangerschaft gegessen. Es ist alles möglich, aber natürlich auch immer reversibel. In Bezug auf Übersensitivitäten der Sinne, die Hyperakusis, die starke Lärmempfindlichkeit oder auch das zum Beispiel nicht ertragen können von Essgeräuschen. Da ist es sehr typisch, dass wir einmal oder für eine längere Zeit in Situationen ausgesetzt waren, wo wir vielleicht nicht mal unmittelbar lauten, aber dafür sehr unangenehmen Geräuschen ausgesetzt waren. Eine Ausgeliefertheitssituation oder eine Situation, wo wir sehr wachsam sein mussten und unser Gehörsinn, der ist einfach, ja, hat da schwere Schläge einstecken müssen oder ist beleidigt worden oder wollte uns quasi beschützen. Und so sind diese Sinne verstärkt worden. Sagen wir mal, wenn wir eine unangenehme Situation immer abends beim Familienabendessenstisch hatten und uns da ausgeliefert gefühlt haben oder vielleicht wir neben einer lauten Fabrik gewohnt haben, das alles kann da mit reinspielen. Das sind Geschichten, die ich immer und immer wieder höre. Wir waren einfach in irgendeiner Weise ausgeliefert oder in Daueranspannung, dauerhaft Kampf- und Fluchtverhalten. Und da ist eben unser vegetatives Nervensystem entsprechend trainiert worden. Es muss nicht mal irgendwas Schlimmes gewesen sein, es kann eben auch einfach über einen langen Zeitraum und dafür ein sehr tiefgehendes Training eben durch diese Wiederholung gewesen sein. Auch wer mit Elektrohypersensibilität zu tun hat, auch das kann aus einer intensiven Belastungszeit resultieren. Da sind wir allgemein sehr überbombardiert heutzutage, was sich dann auch auf der physiologischen Ebene niederschreiben und zeigen kann. Thema multiple chemische Sensitivität, starke Geruchsempfindlichkeit. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, also ich hatte nie Probleme damit. Aber nach meinem Umzug auf die Azoren, da hatte ich auch einige sehr stressvolle, sehr sorgenreiche Phasen, wo ich auch körperlich einfach völlig am Ende war und einfach die ganze Zeit auf der Kippe stand. Und dann bekamen wir neue Möbel. Das waren alles auch sehr, ja, mit sehr großem Stress und Umständen verbundenen Sachen, mit Geldsorgen, mit Zukunftsängsten. Und da fing ich auf einmal an, wirklich sehr stark diese Gerüche der neuen Möbel wahrzunehmen, diese Lacke, die Lösungsmittel und darauf zu reagieren. Ich wusste zum Glück, was da los ist in meiner Amygdala und konnte dem direkt entgegenwirken. Aber da auch mal drüber nachdenken, eben, ob es da mal eine Situation gab oder eben in einem schimmelbelasteten Gebäude oder in einem frisch renovierten Gebäude gewesen zu sein oder vielleicht sogar schon als Kind irgendwie Lacken ausgesetzt gewesen zu sein. Ich selbst hatte auch ja lange Zeit, viele Jahre lang, war ich als Künstlerin tätig und habe damit Ölfarben und Lösungsmitteln gearbeitet. Und auch Allergien können eben emotional bedingt sein durch eben Emotionen verknüpft mit der Kampf- und Fluchtresponse, Kampf, Flucht und Erstarrung. Wie mit dem Jungen, der im Heu gespielt hat und dann die Nachricht ihm von seiner Mutter bekommen hat, dass sie im Krankenhaus ist und dann plötzlich die Heuallergie hatte. Oder eine Klientin erzählte mir, dass sie nach der Trennung von ihrem Freund, wo sie den Freund aber auch dessen Katze vermisst hat, dann plötzlich eine Katzenhaarallergie entwickelte. Oder eine andere Klientin hatte ein traumatisches Erlebnis in einer Reitfreizeit und wurde zeitgleich von einer Mücke dann gestochen, worauf sie plötzlich völlig überreagierte und hat seitdem eben auch mit einer Mastzellüberaktivierung zu kämpfen gehabt. Es ist sehr interessant, da mal wirklich in die genaue Geschichte reinzutauchen und das nicht einfach nur als gegeben hinzunehmen, dass unser Körper ganz zufällig bedingt diese Sensitivitäten macht. Bei Menschen mit Fibromyalgie gab es zum Beispiel oft einen Unfall, eine Verletzung mit starken Schmerzen, die dann nie mehr aufgehört haben, die sich ins System eingespeist haben, eben wegen dieser Feedback-Schleife, wie du in den vorigen Präsentationen schon gesehen hast. Oder bei Menschen mit chronischer Erschöpfung gab es oft eine schwere Infektion, zum Beispiel mit Borreliose oder dem EBV-Virus, was dann auch eben die Amygdala zu sehr traumatisiert hat, das Ganze, auch das vegetative Nervensystem zu stark traumatisiert hatte, eben auf limbischer und auf Stammhirnebene, sodass der Körper dann eben auch in diesen Traumaschleifen dauerhaft feststeckte. Der Körper erinnert sich einfach an diese Schmerzen. Unser Körper ist schlau. Er versucht, gesundes Gewebe zu schützen, intakt zu halten und sucht sich immer den leichtesten Weg, um den Druck aus dem Kessel zu entlassen. Geht durch bereits vorgeschädigtes Gewebe oder vorgeschädigte Nerven. Bei Hautproblemen ist es immer irgendetwas, das mit Berührung oder mit Kontakt zu tun hat. Und deswegen komme ich hier nicht umhin, als nochmal kurz auf das Thema Psychosomatik einzugehen und was das aus meiner Sicht als Biologin ist. Du hast ja jetzt ganz klar gelernt, wie der Zusammenhang zwischen Geist und Körper ist, dass das nicht zu trennen ist, dass es sofort immer zu hormonellen und immunologischen Veränderungen eben über die Aktivierung der Stressachse durch die Nebennieren und Aktivierung des vegetativen Nervensystems kommt. Dass es etwas wie die pure Psyche deswegen eigentlich gar nicht gibt, dass man das immer als Einheit sehen muss. Stress nimmt immer seinen Anfang über unsere Sinnesorgane, wie du am Anfang gelernt hast, in unserem limbischen System. Also Stress, auch emotionaler oder eingebildeter, hat immer körperliche Auswirkungen, aktiviert immer die Stressachse mit allen körperlichen und immunologischen Auswirkungen. Aber hier können wir noch gezielter schauen, um noch mehr, noch tiefere Antworten zu bekommen auf unsere Gesundheitsprobleme. Für jeden Körperbereich gibt es sogenannte Brain Maps, Gehirnlandkarten. Für jeden Körperteil gibt es eine Repräsentation in einem Gehirn. Ist dann dieser Hirnareal aktiviert, zum Beispiel durch eine Angst oder durch eine Emotion, so wird dann eben auch der entsprechende Körperbereich aktiviert über elektrische Impulse, die durch den gesamten Körper gehen. Dies führt dann dazu, dass diesen elektrischen Impulsen auch der Blutstrom folgt und dann eben auch damit die Nährstoffzufuhr. Es wird dann mehr an Mikronährstoffen und an Zucker vor allem in diesen Körperbereich hineingepumpt. Und das kann dann eben dazu führen, dass, sagen wir mal, ein Gesichtsbereich dort mehr Zucker in die Haut gelangt und dadurch dann eben auch sich dort zum Beispiel die Hautflora verändert, die Bakterienzusammensetzung auf unserer Haut, was dann Akne begünstigen kann oder wir haben ja immer auch so Milben auf der Haut, was dann Rosazea begünstigen kann, weil durch den Zucker dann eben diese Mikroorganismen stärker sich vermehren oder zu einer Imbalance kommt. Und es wird dort auch das Immunsystem aktiviert, dem entsprechenden Körperareal, das dann dort mehr uns verteidigt, es zu mehr Kollateralschäden kommt oder sogar es dort zu Angriffen kommt, was sich dann in allergischen Reaktionen oder in chronisch entzündlichen, in Autoimmunreaktionen zeigt. Also ich erlebe immer wieder, dass an diesen psychosomatischen Verbindungen etwas dran ist. Und ich empfehle dir auch, dich mal mit den Chakren und den entsprechenden Zuordnungen und Bedeutungen zu beschäftigen. Für alles, was wir fühlen, was wir empfinden, gibt es eine Entsprechung in unserem Gehirn und eine Entsprechung in einem bestimmten Körperareal. Über die Brain Maps lässt sich auch erklären, warum man gewisse Überempfindlichkeiten hat oder auch übertriebene Schmerzzustände oder es mit einem kleinen Schmerzenareal anfängt bei chronischen Schmerzen und dieses Areal immer und immer größer wird, einfach weil die entsprechenden Brain Maps dafür auch immer mehr und mehr Raum einnehmen. Oder auch bei Menschen mit starkem Geruchssinn oder starkem Gehörsinn. Organisch ist alles eigentlich völlig normal, wie bei einem Durchschnittsmenschen, aber eben diese Brain Map, diese Gehirnlandkarte für diesen Sinn oder für diese Körperempfindung, diesen Körperbereich ist einfach immer und immer größer geworden. Dort feuern mehr und mehr Neuronen, gleichzeitig sind mehr Synapsen gebildet worden. Aber keine Angst, ganz kurz, es ist rückgängig zu machen, wenn es in die eine Richtung geht, dann geht es auch in die andere Richtung. Denk immer an deinen Garten. Du hast die Wahl. Das Gehirn ist plastisch, neuroplastisch bis ins hohe Alter. Ja, und was passiert ist, dass traumatische Erfahrungen, alter Schmerz, den wir mit uns rumtragen, das kann auch für Jahrzehnte lang sein, oder eben sogar auf epigenetische Weise in unseren Genen über Generationen hinweg, ist, dass es zu einer epigenetischen Veränderung kommt. Ein Marker wird geschaffen, der zum einen für chronische Mikroentzündung auf der Nervenebene führt, in diesem Gehirnareal selbst, aber auch in den entsprechenden Körperregionen, zum Beispiel eben in den entsprechenden Nerven, dort in diesen Körperregionen, in den Muskeln, in der Haut oder im Darm. Und so haben wir einmal Erinnerungen, die einmal im Gehirn, aber gleichzeitig auch in dieser Körperregion feststecken, was sie dann als Körpererinnerung bezeichnen. Diese Körpererinnerungen können sich äußern in Form von chronischen Verspannungen, dass wir dort ständig oder immer eine starke Neigung haben, immer zu Verspannungen oder eben, wie gesagt, zu Entzündungen oder zu allergischen Reaktionen mit diesem Organ, sagen wir mal Asthma, mit den Lungen. Wir haben dort vielleicht Entzündungsherde. Oder eben auch Antikörperbildung, Erinnerungen an irgendwelche Lebensmittel oder Allergene. Auch das ist eine Körpererinnerung. Und eben auch Reaktionen, die genauso wie Reaktionen auf Borrelien oder den EBV-Virus sind. Auch das kann eine Körpererinnerung sein, die zurückgeblieben ist. Das muss nicht sein, dass der Virus selbst noch aktiv da ist, sondern es kann vielmehr eine Erinnerung des Nervensystems, zum Beispiel auch des Nervus vagus, sein, die zurückgeblieben ist, obwohl das Problem schon lange nicht mehr besteht. Auch eine veränderte Darmflora kann man als Körpererinnerung bezeichnen, etwas, was in unserem Körper sich verändert hat, was so zurückgeblieben ist aus einer Zeit, in der wir vielleicht viel Stress hatten, uns sehr schlecht ernährt hatten, was dann ständig auch wieder unser Gehirn beeinflusst und unseren gesamten übrigen Körper. Und auch gewisse Körperareale, Muskelpartien, Organe, Hautbereiche können in unterschiedlichen vegetativen Zuständen gefangen sein. Zum Beispiel in der Kampf- und Fluchtresponse, also Sympathikus-Überaktivierung, auf dem Gaspedal, dass dort ständig etwas zu viel Energie hineingesendet wird, das Immunsystem immer ein bisschen zu viel überaktiviert wird, immer ein bisschen zu viel Zucker dorthin geschickt wird, Glukose und Nährstoffe aus dem Blut oder ein Körperareal, ein Organ kann sich auch dauerhaft mehr Richtung Freeze-Response, Richtung Erstarrungs-Response befinden, sodass dieses Areal immer so ein bisschen unterversorgt wird, wir dort sehr wenig Gefühl drin haben, sehr wenig Bezug dazu haben und dieses Organ auch dauerhaft etwas unterversorgt wird mit Nährstoffen und Sauerstoff, was dann auch die Regeneration einschränkt. Und wir können über das Gehirn Zugang zum Körper bekommen, aber wir können auch, was auf der viel einfachere Weg ist, über unseren Körper dadurch direkt Zugang auf unser Gehirn bekommen. Und am besten ist es an beiden Stellen immer gleichzeitig anzudocken und Modalitäten anzuwenden, die eben auf beides gleichzeitig Zugriff nehmen, damit das Gehirn nicht immer wieder den Körper aktiviert und der Körper immer wieder das Gehirn zurückaktiviert. Sondern es ist wichtig, hier aus dieser Dauerschleife, dieser Feedback-Loop herauszukommen. Also es ist nicht möglich, es zu trennen. Es geht in beide Richtungen. Unser Gehirn beeinflusst unseren Körper, aber unser Gehirn bekommt über das Stammhirn auch immer direkt Feedback aus den Muskeln, aus den Gelenken und aus unseren Eingeweiden. Und auch aus anderen Barrieregeweben, aus allen Schleimhäuten und der Haut. Also direkt von unserem Immunsystem, unserem Immungewebe. Und gleichzeitig aktiviert unser Gehirn, also bestimmt es die Aktivität unserer Immunzellen, vor allem der Mastzellen, die dann eben auch wieder weitere Immunzellen aktivieren können aus dem Blut. Und schon entstehen chronische Entzündungen, Allergien, Autoimmunerkrankungen. Und das eben an ganz bestimmten Stellen, wo unser Körper, wo unser Geist sich angegriffen fühlt, sich bedroht fühlt. Eben über Hormone, über Neurotransmitter. Denk nochmal ganz an den Anfang. Dein Unterbewusstsein weiß super ganz genau Bescheid über deine inneren Zustände. Und deine inneren körperlichen Zustände beeinflussen dann über das limbische System, über die Amygdala, deine Emotionen oder einfach auch über das Stammhirn durch Empfindungen, durch Körperempfindungen, wie zum Beispiel, dass du dich zu kalt fühlst oder ständig Hunger hast oder niedrigen Blutzucker, über deinen Säurebasenhaushalt, über Schmerzen beeinflusst es dein Verhalten. Und ich glaube, dass der Körper durchaus als der Weisere bezeichnet werden kann hier. Der Weisere als das Gehirn. Denn der Körper ist es, der die direkten Signale aus der Umwelt erlebt und der sich stets mitten im Schlachtfeld befindet. Körperarbeit wie zum Beispiel die Ernährung, wenn man sie eben als Körperarbeit im tieferen Sinne nutzt, kann also ein wunderbarer Weg sein, um auf das Gehirn Einfluss zu nehmen. Genauso wie andere Modalitäten, die zum Beispiel über Sound, Bewegung oder Atmung arbeiten. Ja, also ich persönlich plädiere dafür, gar nicht mehr oder über Körper oder Psyche zu sprechen, sondern einfach nur noch allgemein über das Nervensystem. Eben da unser Nervensystem im gesamten Körper verteilt ist, einfach nur mit besonders großen Ansammlungen im Bereich Kopf, Herz, Rücken, Haut und Darm. Ich möchte dich einfach einladen, da geduldig mit dir selbst zu sein, mit deinem Körper, mit deinem Gesundheitsweg, deiner Gesundheitsreise und einfach hier auch mal eine Neugier zu entwickeln, dich eben mit diesen Themen zu beschäftigen, da sie eben auch ganz wunderbare, sehr effiziente, sehr kreative Ansätze liefern. Und ja, diese Ansätze sind einfach notwendig bei komplexen Zuständen, die schon lange noch tief im System sitzen, ganz einfach, weil sie eben sich auf alle Ebenen erstrecken, weil es dann oft Verknüpfungen gibt, eben mit dem Körper, mit dem Unterbewusstsein, mit Stammhirn und dem emotionalen Gehirn, dem limbischen System, dass da alte Verknüpfungen gibt, eben durch die Verbindung mit starken Emotionen, dass die Amygdala da starke und auch einfach unpassende Verknüpfungen geschaffen hat. Und nach meiner Erfahrung sind diese Mikroentzündungen, die da in unserem Körper chronisch feststecken, die wir dann als Erschöpfung, als Schmerzen, als Autoimmunerkrankungen, als Mastzellaktivierung, als Verdauungsprobleme erleben, ganz vereinfacht gesprochen, sind sie feststeckende Energie. Wie zum Beispiel feststeckende Emotionen. Etwas, das mal dringend ausgesprochen werden muss, das rausgelassen werden muss. Etwas, das einfach mal gefühlt werden will. Oder aber es handelt sich um feststeckendes Potenzial. Denn Energie ist ja erst einmal vollkommen neutral. Ich persönlich erlebe es eindeutig, wenn ich Probleme mit meinem Wurzelchakra, mit meiner Verwurzelung, mit meinem hier absoluten Gefühl von Lebenssicherheit, wenn ich ein Problem mit Lebensängsten bekomme, dass ich dann zum Beispiel vermehrt zu Neurodermitis an den Füßen neige. Oder in Situationen, wenn ich zum Beispiel ein Projekt habe, etwas, was ich angehen muss, was ich umsetzen muss, was ich mir zutrauen muss auch. Und es dann es nicht mache, dann da zögere, dann zum Beispiel bricht die Neurodermitis an meinen Händen aus. Also das wäre dann ja dieser Solarplexus-Bereich, Solarplexus, das Machen, das Umsetzen, Chakra. Und sobald ich dann die Sache angehe, sobald ich dann diese innere Blockade überwunden habe, verschwindet die Neurodermitis auch. Und ich selbst kann es bei mir, habe es auch schon bei meinem Mann erlebt oder auch bei Klienten, diesen merkwürdigen Effekt dann erlebt, dass dann, wenn sich das dann gelöst hat, dass dann plötzlich für einige Minuten so ein seltsamer, dumpfer Schmerz im Solarplexus auftritt, der dann aber auch ganz schnell wieder verschwindet. Ja, du bist jetzt eingeweiht in die Wissenschaft hinter der Mind-Body-Medicine, Körper- und Geist-Therapie-Ansätzen und Zusammenhängen, deren die Menschen sich schon seit Tausenden von Jahren in verschiedenen Kulturen auch bewusst sind, zum Beispiel in der chinesischen Heilkunde, in alten asiatischen Therapieformen, die schon seit Tausenden von Jahren erfolgreich angewendet werden und die Menschen gesund gehalten haben. Es ist im Grunde eine sehr, sehr alte und sehr bewährte Form von Wissenschaft, die den Menschen als Ganzes sieht und nicht unterteilt und abtrennt in verschiedene Körperteile oder nur auf seine Biochemie reduziert. Ich bin überzeugt davon, dass auch in der westlichen Welt dies in nicht allzu langer Zeit als richtige Wissenschaft anerkannt werden und im großen Stil praktiziert werden wird, denn wir brauchen heutzutage innovative Ansätze. Es lohnt sich, sich mit diesen Ansätzen, sei es mit Psychosomatik, die Bedeutung der einzelnen Körperteile, mit den Chakren auseinanderzusetzen, und mit Ansätzen, die über das Nervensystem arbeiten, über den Geist und mit Körperarbeit. Und ja, es ist, als ob unser Körper stellvertretend Kriegswunden erzeugt von innen. Wir erleiden heutzutage kaum noch Wunden in irgendwelchen Kämpfen mit wilden Tieren, in Abenteuern oder Schlachten. Stattdessen sind es vielmehr die Kämpfe, die in unserem Inneren toben, die wir vielleicht sogar vermeiden, in der Realität zu fühlen und auszutragen. und uns ihnen zu stellen, die unserem Körper sich selbst diese Wunden von innen zufügen lässt. Meine Arbeit und meine persönliche Erfahrung zeigt, dass dieser Ansatz eine große Chance auf wirklich tiefe und lebensverändernde Heilung darstellt.